Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Ich begrüße euch zu unserem Podcast. Es geht wieder weiter im 1. Korintherbrief. Und bevor wir einsteigen, möchte ich euch ein Buch ans Herz legen. Und zwar ist es Corona und Christus. Oh, das spiegelt ganz schön doll. So, ist besser. Corona und Christus, verfasst von John Piper. Falls du noch nicht genug hast von dem Thema Corona, dann empfehle ich dir dieses kostenlose E-Book oder auch kostenlose Hörbuch, was John Piper gerade vor kurzem verfasst hat und schon auf Deutsch erhältlich ist. Das ist klasse. Ich habe gestern auf unserer Internetseite cgem.de habe ich in dem Blog eine Buchrezension verfasst, wo ich einen kurzen Überblick gebe über das Buch. Und schau dir das Buch mal an. Überfliegst vielleicht mal zu Beginn im Inhaltsverzeichnis, ob es dein Interesse weckt. Wenn dich interessiert aus biblischer Perspektive, was Gott durch Corona wirkt und tut, dann ist das Buch auf jeden Fall für dich. Und es ist ein kurzes Buch, man kann es recht schnell lesen, beziehungsweise in 2 Stunden als Hörbuchfassung hören. Corona und Christus von John Piper. Eine herzliche Empfehlung. Wir werden jetzt in den 1. Korintherbrief einsteigen und ich bete mit uns. Danke, Herr, für Literatur, die du uns zur Verfügung stellst, um Wegweisung zu bekommen. Ich bitte dich, dass dieses Buch, was ich gerade vorgestellt habe, dass das in unseren Herzen wirkt und uns Ruhe gibt in dieser Phase, in der wir stecken. Bitte dich, dass du allen, die Not leiden, dass du dich ihrer erbarmst und dass du Heilung gibst für die, die krank geworden sind. Und bitte dich, dass wir bald eine Veränderung feststellen können, Herr, und dass wir uns bald wiedersehen können, dass du unser Land und diesen ganzen Planeten segnest und ja, und dort, wo es nötig ist, auch wachrüttelst, auch uns als Christen, Herr. Wir wollen uns jetzt besinnen darauf, was du zu sagen hast. Und weise uns den Weg in 1. Korinther 4, dass wir verstehen, was dein Wille ist für unser Leben. Amen. Heute geht es um das Thema Eigenschaften echter Glaubensvorbilder und ganz besonders natürlich um Paulus als Glaubensvorbild und warum dieses Kapitel dazu dient, Eigenschaften von Glaubensvorbildern zu entdecken. Diese Hinweise finden wir im Vers 6 und 16, wo Paulus darauf schon andeuten möchte, das, was ich hier über mich schreibe oder über unsere Beziehung, liebe Korinther, dient dazu, mich auch als Vorbild zu nehmen, als Leiter, als christlicher Leiter. In den Versen 6 heißt es, ihr sollt von uns lernen. Und in Vers 16 heißt es, seid meine Nachahmer. Also das, was in diesen Versen drinsteckt, da können wir einige Eigenschaften herausfinden, wie Paulus so unterwegs war und dass er wirklich ein Glaubensvorbild war. Und dann können wir uns wiederum prüfen, wie sind wir unterwegs? Sind wir selber schon zu einem Glaubensvorbild geworden? Wollen wir es werden? Oder kennen wir Glaubensvorbilder in unserer Gemeinde? Ich hoffe, dass wir das bejahen. Wir werden uns heute 3 Eigenschaften anschauen. Da werden wir mal gleich mit durchstarten. In der letzten Episode des Podcasts haben wir uns das 3. Kapitel angeschaut. Dort ging es darum, dass wir mündige Christen werden sollen, dass wir erwachsen werden sollen, dass wir keine Babys bleiben im Geistlichen gesprochen. Wir sollen mündig werden. Und ich hatte erklärt, dass es in dem Kontext von Kapitel 3 darum geht, dass mündig und erwachsen im Glauben zu werden bedeutet, dass wir nicht mehr uns von Menschen abhängig machen sollen. Und Paulus gebraucht dann dieses Bild, dass eines Tages wir im Gericht Gottes stehen mit unseren Werken und dann geprüft wird, wie wir unterwegs waren und was wir gebaut haben, mit welchen Materialien wir gebaut haben. Ich habe dargelegt vom Kontext, dass die schlechten Materialien, die man verwenden kann als Christ, damit zu vergleichen sind. Dort, wo ich mich auf Menschen verlasse, wird menschlich gebaut und für Menschen gebaut. Und das wird am Ende vergehen. Da wird es einen sehr, sehr geringen Lohn für geben. Aber diejenigen, die sich allein auf Gott konzentrieren, sich auf ihn verlassen, die bauen mit den Materialien, die Gott auch vorgesehen hat. Und das wird einen großen Lohn geben. Und im Kapitel 4 sehen wir, dass Paulus das Thema noch nicht ganz verlässt und es gibt quasi eine Fortsetzung. Und das werden wir jetzt auch gleich sehen. In den Versen 1 bis 5 gibt es dieses Bild des Gerichts und des Lohnes, wird quasi fortgesetzt. Wir starten jetzt mal mit den ersten 5 Versen und dort sehen wir, dass Paulus hier weiter fortsetzt. In den Versen 1 bis 5 heißt es: Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden wird. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht, denn ich bin mir keiner Schuld bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Also hier haben wir wieder dieses Motiv, dass Jesus derjenige ist, der offenlegt an seinem Tag, wenn Licht hineinkommt und die Finsternis aufgedeckt wird. Das Verborgene der Finsternis wird ans Licht gebracht und dann werden wir, hier verwendet er nicht den Begriff Lohn, sondern dann werden wir unser Lob bekommen von Gott. Und die erste Eigenschaft von Glaubensvorbildern ist, dass sie abhängig sind von Christus und nicht von anderen und auch nicht von sich selbst. Also Glaubensvorbilder sind abhängig von Christus allein. Und das hier ist ein sehr nötiges Wort für uns Christen in Deutschland, sogar für die ganze christliche Kirche in Deutschland. So ist meine Meinung zumindest. Denn Paulus sagt hier, dass er im Zusammenhang mit den ganzen Anforderungen, Bedürfnissen, mit denen er konfrontiert ist, bezeichnet er sich im Vers 1 als Verwalter der Geheimnisse Gottes. Das Geheimnis Gottes ist das Evangelium, das Jesus Christus uns liebt und im Prinzip die ganze Jesus-Geschichte, von der er jetzt Zeugnis gibt. Und er ist ein Verwalter dieser Geheimnisse Gottes. Er gibt das weiter, was Gott ihm aufgetragen hat. Und Paulus bezeichnet sich so als Verwalter der Geheimnisse Gottes und eben nicht als ein Verwalter der Bedürfnisse der Gesellschaft. Paulus ist nicht dafür eingesetzt, das zu befriedigen, was die Gesellschaft oder Menschen um ihn herum möchten, sondern er ist darauf fokussiert, wie er mit den Dingen umgeht, die Gott ihm anvertraut hat. Und das ist nötig für uns als Christen in Deutschland zu hören. Was bestimmt unser Dienst? Sind wir, verzeiht mir den saloppen Ausdruck, sind wir geil danach, Akzeptanz und Relevanz zu gewinnen in unserer Gesellschaft, einfach nur um der Relevanz willen, dann gehen wir echt einen falschen Weg. Es ist schon amüsant zu sehen, dass Kirche oft immer das, zumindest in öffentlichen Verlautbarungen, immer das wiederkäut, was Medien und Verantwortungsträger in der Welt vorgegeben haben. Und schwupps kommt die Kirche zur Seite und erzählt genau das Gleiche. Und man fragt sich, okay, wo ist hier die Würze der Kirche, wenn sie ihre Stimme erhebt? Und Paulus lässt nicht zu, dass er auf der horizontalen vereinnahmt wird, sondern seine Perspektive, seine Ausrichtung ist vertikal. Die vertikale Ausrichtung nach oben hin von Paulus schützt Paulus vor der horizontalen Vereinnahmung. Das, was er links und rechts sieht, was an ihn herangetragen wird. Die vertikale Beziehung, die Beziehung zu Gott, bestimmt, was Paulus in der Horizontalen tut und nicht andersrum. Und das müssen wir uns sagen lassen. Dieses Wort müssen wir uns predigen lassen. Was bestimmt uns? Sind wir von der Vertikalen geprägt als Glaubensvorbilder oder sind wir so von der Horizontalen vereinnahmt, dass wir der Horizontalen, unseren Mitmenschen, unserer Kultur, unserer Gesellschaft nichts anderes geben können, was sie schon vorher gepredigt haben? Aber sie müssen etwas anderes hören. Sie müssen das aus der Vertikalen hören. Deswegen müssen wir Gottes Geheimnis kennen und es weitergeben und uns nicht in die Abhängigkeit bringen von anderen. Es ist nicht so, dass wir uns irgendwie immunisieren gegen die Menschen von außen und völlig, dass uns alles egal ist, was da außen passiert. Das könnte man ja meinen, wenn Paulus sich als Verwalter der Geheimnisse Gottes betrachtet, dass er Christus dient, dass er diese vertikale Ausrichtung hat und sich nicht beurteilen lässt von allen anderen. Das bedeutet nicht, dass Paulus immun zum Beispiel wäre für Kritik oder für Dinge, die an ihn herangetragen werden. Wenn wir diesen Brief sorgsam lesen und jetzt auch gleich zuhören und weiterlesen werden, werden wir sehen, dass Paulus durchaus auf Kritik eingeht, auch in diesem Kapitel. Paulus nimmt Kritik sehr ernst. Das, was von außen an ihn herangetragen wird, das hört er und das verarbeitet er auch und darüber redet er auch. Aber was ich an Paulus hier sehe, ist, er verbiegt sich nicht für ungerechtfertigte Kritik oder ungerechtfertigte Bedürfnisse. Da verbiegt er sich und seine Botschaft nicht, sondern er bleibt bei seiner Botschaft, hört diese Kritik und setzt sich damit auseinander. Aber dort, wo er merkt, das, was an mich herangetragen wird, stimmt nicht überein mit dem, was mein Job ist und mein Auftrag von Gott her, da werde ich tunlichst es vermeiden, dass ich mich da auf diese Spielchen einlasse und den Leuten gebe das, was sie von mir wollen. Paulus sagt es an einer Stelle, dass er aufhören würde, Jesu Diener zu sein, wenn er so redet, wenn er anfängt, so zu sprechen und so zu predigen, das, was einfach die Menschen wollen und ihnen gefällt. Und das ist eine Herausforderung, in der wir stehen. Sind wir in der Lage, das um uns herum wahrzunehmen? Und wenn Kritik auf uns einprasselt, das zu verarbeiten, darauf auch einzugehen, aber dann sehr genau auch zu sein, wo gibt es hier Anforderungen an meine Person oder an uns als Kirche, an uns als Gemeinde, die ungerechtfertigt sind, wo wir nicht von weichen dürfen, dass wir dann auch dort klare Kante zeigen. Ich finde, gerade aktuell ist das sehr stark in den Medien auch vertreten mit dem Pfarrer Olaf Latzel. Ich denke, einige, die den Podcast schauen, werden ihn kennen. Ich muss gleich sagen, ich kenne ihn persönlich nicht und ich habe auch von ihm bislang wenig gelesen oder gehört, nur am Rande mitbekommen, dass er ein Mann ist, der sehr das klare Wort liebt und auch aneckt für die Positionen, für die biblischen Positionen, für die er eintritt. Und ich finde, bei ihm, was er gerade durchlebt, dass er zum Beispiel in ethischen Fragestellungen klare Kante zeigt, wurde er sehr durch den Kakao gezogen, wurde angefeindet. Und dann stand er natürlich, glaube ich, natürlich als Mensch in dieser Herausforderung, wie gehe ich mit dieser Kritik um? Und er hat sich dann auch zu dieser Kritik an seiner Person, hat er sich dann auch geäußert. Ich fand es sehr interessant, wie er darauf eingegangen ist, wie er das verarbeitet hat, wo er Dinge eingeräumt hat, wo er vielleicht übers Ziel hinausgeschossen hat von der Schärfe seines Wortes, aber dennoch dann bei seiner Botschaft geblieben ist und dann nochmal den Nagel reingehauen hat, vielleicht sogar noch fester reingeschlagen hat. Und das schätze ich sehr, dass man nicht taub ist für das, was um einen herum passiert, das ernst nimmt und sich auch selber prüft. Aber dort, wo Kritik ungerechtfertigt ist, dort, wo sie unsere Botschaft, was aus der Vertikalen kommt, angreift, da dürfen wir nicht schwammig sein, sondern klar bleiben. Und das hat mich sehr gefreut, dass Pfarrer Latzel dann da auch ein klares Wort gefunden hat und auf eine sehr gute Art und Weise. Das wird natürlich vielen nicht gefallen. Das wird vielen nicht reichen. Aber auch Paulus wusste schon, dass Wahrheit immer auch unsere persönliche Befindlichkeit und unsere religiösen Gefühle verletzen wird. Noch einmal, Wahrheit wird von Zeit zu Zeit persönliche Befindlichkeiten und religiöse Gefühle verletzen. Das ist so. So ist Wahrheit. Sie deckt auf. Sie bringt das ans Licht, was verborgen blieb und möchte Dinge verändern, wo wir vielleicht Liebgewonnenes nicht loslassen möchten. So funktioniert Wahrheit. Wahrheit ist nicht verhandelbar, sondern Wahrheit wird uns geschenkt von Gott. Und dass Wahrheit auch wehtun kann, darum weiß Paulus, auch hier bei den Korinthern, wenn er mit ihnen spricht. Lass uns ganz kurz in den zweiten Korintherbrief gehen. 2. Korinther Kapitel 7, die Verse 8 bis 10. Da beschreibt Paulus, dass seine Botschaft, die er den Korinthern weitergibt, durchaus auch für Verletzung gesorgt hat, für Betrübnis. Und schaut mal, wie er dann damit umgeht. Denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so reut es mich nicht. Wenn es mich auch gereut hat, so sehe ich, dass jener Brief, wenn er euch auch kurze Zeit betrübt hat, doch Segen gewirkt hat. Und jetzt freue ich mich, nicht, dass ihr betrübt worden seid, sondern dass ihr zur Buße, also zur Umkehr betrübt worden seid. Denn ihr seid nach Gottes Sinn betrübt worden, damit ihr in keiner Weise von uns Schaden erlittet. Denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zur Errettung. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Also Paulus weiß sehr wohl, dass es zwei unterschiedliche Art und Weisen von Verletzungen und Betrübnisse gibt. Unsere Rede hat das Potenzial, Menschen zu verletzen und zu betrüben. Und wir alle haben das schon getan, dass wir andere betrübt haben und verletzt haben. Jedem von uns ist es auch schon passiert, dass Worte wie Messerstiche waren. So Paulus unterscheidet aber zwischen Worte, die er bezeichnet als Betrübnis der Welt, oder die Betrübnis nach Gottes Sinn. Auch der Sinn Gottes, die Wahrheit Gottes, die uns trifft, betrübt uns auch von Zeit zu Zeit. Und wenn das so ist, dann ist das gut. Nicht um einfach der Betrübnis willen, sondern um des Resultates willen. Was kommt da heraus? Was ist die Frucht dieser Betrübnis? Und deswegen, wenn Gottes Wahrheit auf uns kommt und sie uns wehtut und unsere persönliche Befindlichkeit und unsere religiösen Gefühle verletzt, dann Halleluja, dass du das merkst. Und diese Betrübnis soll dich dazu führen, dass du umkehrst, dich abwendest von deinen eigenen Wegen und zu Gott kommst. So funktioniert für Paulus Betrübnis durch Wahrheit. Und er weiß darum. Und auch das müssen wir uns deutlich machen, dass das, was wir zu bringen haben an Botschaft, das, was aus der Vertikalen kommt, wird zur Betrübnis für andere. Und wir müssen für sie beten. Auch für uns selber, wenn wir betrübt sind, dass wir dann nicht wie kleine Kinder uns einigeln und sagen, ach, du bist doof und ich will nicht mehr, sondern dass wir reif werden, dass wir erwachsen werden und dass wir hinhören und unterscheiden, mit welcher Betrübnis habe ich es jetzt hier zu tun. Okay, also Paulus beschreibt hier, dass er sich selber schützt vor diesen vor der äußerlichen Kritik, die ungerechtfertigt ist. Aber Paulus braucht nicht nur den Schutz von außen, sondern er braucht auch den Schutz vor inneren Dynamiken. Denn Kritik kommt nicht immer nur von außen. Kritik oder Beurteilungen, so wie Paulus es erwähnt, kann auch von innen kommen. Er sagt es, dass er in Vers 3, ich beurteile mich aber auch selbst nicht. Also die Beurteilung von anderen soll mich nicht interessieren. Ich bin abhängig von Jesus Christus allein. Aber ich will mich auch nicht von meinen eigenen Herzensbeurteilungen abhängig machen und verrückt machen lassen. Denn Paulus weiß, dass wir alle uns sehr schwer verschätzen können in Bezug auf den Wert, den unser Dienst hat oder den Wert, den es ausmacht. Wir können uns megamäßig vertun, wenn wir anfangen, das, was wir für Gott tun, zu bewerten. Wir können maßlos übertreiben, aber wir können auch maßlos untertreiben. Dass das, was ich tue, in höchsten Tönen lobe, dass ich denke, ich bin der größte Hecht von allen, aber es geht auch genau auf die andere Seite, dass Dinge, die in Gottes Augen wertvoll sind und gut, du aus deiner Sicht völlig falsch interpretierst und beurteilst und denkst, du bist eigentlich das kleinste Häuflein Elend im Reich Gottes und das, was du tust, hat überhaupt keinen Wert. Beachte, die Maßstäbe im Reich Gottes sind anders, als wie wir sie hier in der Welt haben. Und Jesus hat das seinen Jüngern oft erklärt und versucht klarzumachen. Deswegen weiß Paulus um die eigene Schwäche, dass man sich maßlos vertun kann. Deswegen möchte er sich nicht zum Spielball machen, seine eigenen Beurteilungen und Bewertungen. Durchaus sagt Paulus in Vers 4, ich bin mir keiner Schuld bewusst. Also es ist ihm schon wichtig, ein reines Gewissen zu haben in den Dingen, die er tut. Aber seine eigene Beurteilung seines eigenen Gewissens ist nicht der ultimative Indikator. Denn wie er jetzt weiterspricht, zeigt uns, welche Einstellung er hatte und welche Einstellung ein Glaubensvorbild haben muss. Denn er sagt, denn ich bin mir keiner Schuld bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Also die Gerechtsprechung von Paulus liegt nicht an den Stimmungen der anderen oder auch nicht an seiner Herzensstimmung, auch wenn ihm wichtig ist, dass sein Gewissen rein ist. Seine Gerechtsprechung vor Gott ist allein von Jesus Christus abhängig und nicht von anderen Umständen oder von anderen Stimmen. Denn wer auf sich selber schaut oder auf andere, der wird immer in einem Hamsterrad unterwegs sein, ein Hamsterrad der Leistung. Bringe ich noch, tauge ich noch zu etwas? Leiste ich genug? Das ist nicht die Frage eines Dieners. Das ist die Frage des Herrn. Und in diese Stellung begibt sich Paulus, dass er diese Aufgabe Gott abgibt. Bei den Korinthern, das sehen wir jetzt in den Versen 6 bis 8, hat diese persönliche Nabelschau, vor der Paulus warnt, das hat bei den Korinthern zur grenzenlosen Aufgeblasenheit und Überheblichkeit geführt. Und das sehen wir jetzt. Sie haben nämlich nicht agiert wie Glaubensvorbilder, dass sie allein auf Christus sich gründen und abhängig machen von ihm, sondern von ihrem eigenen. Versen 6 bis 8 heißt es. Dies aber, Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinauszudenken, was geschrieben ist, damit ihr euch nicht aufbläht für den einen gegen den anderen. Denn wer gibt dir einen Vorrang? Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich? Als hättest du es nicht empfangen. Als hättest du es dir quasi aus dir selbst heraus. Genau, Vers 8. Schon seid ihr satt. Schon seid ihr reich geworden. Ihr seid ohne uns zur Herrschaft gekommen. Oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gekommen wäret, damit auch wir mit euch herrschen können. Also die Korinther katapultieren sich auf so ein geistliches Niveau, auf so einen hohen Ross sitzen sie. Sie haben so ein hohes Selbstbild, dass sie förmlich vor Selbstherrlichkeit ersticken. Und das ist das, was Paulus hier mit einer puren Ironie hier schreibt. Ihr seid schon zur Herrschaft gekommen, ihr seid ja wie Könige, ihr seid ja reich, ihr seid satt, ihr habt alles. Und schade, dass wir nicht als Apostel auf eurem Level sind, das tut uns echt leid. Also die Ironie, die kann man hier nicht übersehen. Und der Grund für diese selbstherrliche Schau, dass sie sich selber von sich selber sich so sehr vereinnahmen, der Grund dafür liegt in Vers 6, da heißt es, ihr sollt euch nicht aufblähen für den einen gegen den anderen. Was bedeutet das? Ich möchte mal eine Übersetzung vorlesen. Die Neue Genfer Übersetzung beschreibt das ein bisschen erklärender. Keiner von euch darf den einen von uns auf Kosten des anderen hervorheben und sich damit auch noch wichtig machen. Hier haben wir wieder, das lässt uns irgendwie nicht los, dieses alte und ich hoffe noch nicht leidige Thema, der Parteiungen in der Korinth-Gemeinde, dass sie sich von Menschen abhängig machen und dass sie ihre Identität speisen von irgendwelchen Galionsfiguren in der Gemeinde. Ihr habt das jetzt schon sehr oft gehört von dieser Stelle. Aber das ist nicht meine Agenda, sondern wir gehen ja einfach Vers für Vers durch den Korintherbrief. Und schon wieder bringt Paulus dieses Problem, hey, ihr verlasst euch auf Menschen, ihr baut menschlich, Das wird am Ende vergehen, aber ihr denkt, ihr seid die tollsten Helden. Ihr denkt, ihr arbeitet mit Gold, ihr arbeitet mit kostbaren Steinen. Dabei ist das gar nichts, was ihr da macht, das wird vergehen. Aber ihr denkt selber über euch, dass ihr geistlich gesehen die größten Hechte seid. So, man kann sich fragen, Paulus, ist es nicht langsam genug? Warum bringst du immer wieder dieses Thema der Parteiungen? Und als ich so darüber nachgedacht habe beim Lesen, Mensch, warum jetzt noch einmal? Das scheint ihm ja echt wichtig zu sein, dieses Thema, das auszuräumen aus der Korinth-Gemeinde, kam mir folgender Gedanke. Störungen haben immer Vorrang. Störungen haben Vorrang. Störungen in einer Beziehung verhindern Wachstum. Und was Paulus hier feststellt ist, hey, liebe Korinther, wir zwei, ihr als Gemeinde und ich, wir haben eine Störung in unserer Beziehung. Das flutscht nicht. Da ist kein richtiges Vertrauen im Miteinander, sondern da gibt es Vorbehalte zwischen uns beiden. Ihr habt irgendwelche Vorbehalte mir gegenüber. Ich höre da irgendwelche Anschuldigungen oder irgendwelche Bewertungen. Das hat erstmal radikale Konsequenzen für euch persönlich. Aber bevor wir jetzt fortsetzen können mit den Dingen, die Gott euch sagen möchte, müssen wir unbedingt die Störung beiseite räumen, die unsere Beziehungen belasten. Denn ansonsten wird es kein Wachstum für uns beide geben und auch für euch nicht. Das scheint mir eine sehr, sehr schlüssige Begründung zu sein, warum Paulus 4 Kapitel lang immer wieder dieses Thema hervorholt. Wie sind wir miteinander unterwegs? Wie sieht unsere Beziehung aus? Denn da sind gerade noch Vorbehalte, da sind Störungen. Wenn wir die einfach übergehen, kann ich euch jetzt die tollsten Offenbarungen Gottes bringen, wie Gott radikal in euer Leben eingreifen möchte. Aber es wird nicht fruchten, weil wir miteinander nicht harmonieren, weil unsere Beziehung gestört ist. Und dort, wo Beziehung gestört ist, wird kein Wachstum stattfinden. Und meine Lieben, das wissen wir auch aus unseren persönlichen Beziehungen. Wenn Freundschaften gestört sind oder wenn, ich nehme es mal bei Ehepartnern, wenn Ehepaare in einer gestörten Beziehung leben, die können Jahrzehnte miteinander leben. Aber du wirst von außen auch feststellen und von innen erst recht, Wachstum bleibt aus. Warum? Weil die Störung, die in dieser Beziehung herrscht, bleibt und nicht aus dem Weg geräumt wird, nicht thematisiert wird, nicht besprochen wird, nicht mit Gottes Hilfe überwunden wird. Diese Störungen bleiben einfach. Wir gewöhnen uns so sehr an Störungen miteinander, dass sie wie Kinder werden, die einfach zu unserem Haushalt dazugehören. Und was Paulus hier tut, ist, dass er diese Hausgenossen, diese Störungen im Miteinander herauskatapultieren möchte. Also die Beziehung muss erstmal stimmen, bevor es weitergehen kann. Das ist für mich, dass er das hier wieder thematisiert, wie die Korinther unterwegs sind, ist für mich eine große Warnung für uns auch als Gemeinde. Nicht nur im persönlichen Bereich, sondern auch als Gemeinde. Für uns Leiter, aber auch für alle anderen Mitglieder. Wenn wir Vorbehalte haben, gegenseitig, wir als Leiter der Gemeinde gegenüber oder die Gemeinde uns Leitern gegenüber, dann wird es uns unmöglich sein zu wachsen. Unmöglich. Wir können Störungen in unserem Miteinander, die können wir uns nicht leisten. Wenn wir in den Genuss der störungsfreien Gegenwart Gottes kommen wollen, dann müssen wir die Dinge aus dem Weg räumen, die unser Miteinander blockieren. Meine liebe Schwester und mein lieber Bruder, wenn du mich hörst und du um Störungen weißt im gemeindlichen Miteinander, lass sie nicht einfach dastehen, sondern bespreche diese Störungen. Mach es wie Paulus. Thematisier das. Es muss raus, damit wir miteinander wachsen können. Denn wir können Gottesdienste feiern, Podcasts schauen mit der besten Qualität. Das möchte ich jetzt nicht über mich sagen. Aber wir können die besten Botschaften hören, die besten Dinge gesagt bekommen, aber sie werden nicht fruchten, weil unsere Herzen nicht offen sind füreinander. Und Gott hat sich entschieden, durch uns die Gemeinde zu erbauen. Wir sind da irgendwie mit drin. Deswegen liegt da hier eine große Warnung, aber auch eine große Ermutigung, dass Paulus hier anders gehandelt hat. Also Glaubensvorbilder sind abhängig von Christus allein und nicht von anderen oder von sich selber, so wie die Korinther das gespielt haben. Es folgt eine zweite Eigenschaft, die werden wir kurz streifen. Und zwar, Glaubensvorbilder sind opferbereit für Jesus. Die Verse 9 bis 13. Nachdem Paulus sehr ironisch gesagt hat, Mensch, ihr seid ja echt Hechte im Glauben, sagt er in Vers 9, denn mir scheint, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten hingestellt hat, wie zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engel als auch Menschen. Wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark. Ihr geehrt, wir aber verachtet. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als auch Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab und arbeiten mit unseren Händen. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert reden wir gut zu. Wie Unrat der Welt sind wir geworden, ein Abschaum für alle bis jetzt. Das sind ziemlich krasse Worte, die Paulus hier beschreibt, wie er sich selber und die anderen Apostel bezeichnet als die Letzten, zum Tode bestimmt. Narren sind sie geworden. Sie sind schwach, sie sind verachtet, haben Hunger, Durst, nackt, werden geschlagen, haben keine Wohnung. Sie mühen sich ab, sie arbeiten, sie werden geschmäht, sie werden verfolgt, sie sind gelästert und sie sind wie Unrat der Welt und Abschaum. Man könnte jetzt an dieser Stelle minutiös die Parallelen zum Leben Jesu nachzeichnen. Das, was wir hier sehen, ist quasi eine Biografie, die Jesus selber durchlebt hat. Und Paulus beschreibt sich selber hier als Vorbild, dem man nachahmen soll, weil er selber Jesus nachahmt. Jesus selber ist jemand, der diese Dinge durchlebt hat, der bereit war, hingegeben zu sein. Und damit meine ich nicht einfach nur leidenschaftlich, sondern eine Leidenschaft, die wirklich Leiden schafft, die wirklich Opfer von uns verlangt. Und Paulus hat sich nicht gescheut, gemeinsam mit den anderen Aposteln als Glaubensvorbilder, so wie Jesus, zu leben und sagt, hey Leute, seid auch Glaubensvorbilder, folgt unserem Beispiel und seid opferbereit. Die Opferbereitschaft für Jesus ist etwas, was Glaubensvorbilder ausmacht. Und lass mich einen ganz kurzen Link aus Matthäus 6 erwähnen, wie Jesus selber die guten Werke, die wir in unserem Glauben tun sollen, unseren Dienst, den wir tun sollen, in welchen Kontext er den stellt. Das habe ich gelernt in dem Buch von John Piper. Dort zitiert wird, genau, Matthäus 5. Da gibt es dieses bekannte Wort, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Unsere guten Werke sollen gesehen werden. So, wir lieben diesen Satz, wenn unsere guten Werke in der Welt gesehen werden, aber Jesus beschreibt im Kontext, wenige Verse davor, dass wir in einer Welt leben, wo wir verfolgt werden. In den Versen 11 bis 12 im gleichen Kapitel sagt er, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse, lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Also, sie haben mich verfolgt. Sie werden euch verfolgen. Und in dieser Welt lebt ihr, wo auch Feindseligkeit euch trifft. Und dann spricht er von guten Werken, die in der Welt gesehen werden, die dann zur Anbetung Gottes führen sollen, im besten Fall. Und diese guten Werke sind tatsächlich in einer Verfolgungssituation nicht einfach pausiert. Und da brauchen wir Opferbereitschaft. Und von diesen guten Werken spricht Paulus hier. Matthäus 5, was Jesus gepredigt hat. Das beschreibt Paulus hier in diesen Versen. Also Glaubensvorbilder sind opferbereit für Jesus. Die dritte Eigenschaft von Glaubensvorbildern lautet, Glaubensvorbilder übernehmen Verantwortung. In den Versen 14 bis 16 schreibt Paulus weiter. Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Denn wenn ihr 10.000 Erzieher in Christus hättet, so doch nicht viele Väter. Denn in Christus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Also durch das Evangelium sind sie zum Glauben geworden und quasi seine Nachfahren geworden, seine Kinder geworden, für die er Verantwortung übernimmt. Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Paulus schreibt sehr scharf. Er ist sehr, sehr direkt in dem, was er beschreibt. In den ganzen Versen davor. Auch diese Ironie, die er an den Tag legt. Man kann, wenn man will, Paulus hier falsch verstehen. Aber Paulus bringt hier dieses schöne Bild des Vaters. Hey, ihr hättet ganz viele Erzieher, die an euch rumdoktern. Aber ich, meine Lieben, ich bin derjenige, der wie ein Vater zu euch ist. Und väterliche Erziehung oder väterliche Korrektur hat niemals die Beschämung zum Ziel. Das ist das, was er hier sagt. Väterliche Korrektur hat niemals die Beschämung zum Ziel. Ich sage das hier nicht zu euch, damit ihr einfach voller Scham seid. Das ist nicht sein Ziel. Also wenn Korrektur, die du aussprechen möchtest, lediglich den anderen bloßstellen will, dann solltest du am besten deine Korrektur für dich behalten. Wenn am Ende nur resultieren soll, der andere soll sich schämen, dann haben wir wenig verstanden. Und dann rede bitte nicht mit den Menschen, die du korrigieren möchtest. Denn Jesus Christus ist für unsere Schuld und auch für unsere Scham ans Kreuz gegangen. Das ist übrigens das, was Adam und Eva als allererstes erlebt haben, als sie sich von Gott abgewandt haben. Sie haben Scham empfunden, sie schämten sich. Diese Scham soll nicht unsere Beziehung miteinander prägen. Jesus hat das abgetragen am Kreuz. Und deswegen sagt Paulus ganz deutlich, ey, ich bin hier nicht dazu da, um euch einfach an den Pranger zu stellen, sondern ich bin dazu da, euch wie ein Vater zu behandeln. Und Verantwortung zu übernehmen bedeutet, väterlich zu korrigieren. Und das bedeutet auch, nicht konfliktscheu zu sein. Also Glaubensvorbilder übernehmen Verantwortung und sind dabei nicht konfliktscheu. In Versen 17 bis 21, die letzten Verse unseres Kapitels, beschreibt Paulus das auch noch einmal, wie er bereit ist, auch in den offenen Konflikt auch hineinzugehen, als ein Vater in Christus. Deshalb habe ich euch Timotheus gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch erinnern an meine Wege in Christus, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Einige aber sind aufgeblasen, als ob ich nicht zu euch kommen würde. Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und werde nicht das Wort, sondern die Kraft der Aufgeblasenen kennenlernen. Denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen oder in Liebe und im Geist der Sanftmut? Die Korinther sind so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass sie nicht merken, dass sie zwar große Töne spucken, wie toll sie sind, was für Hechte sie sind, dass sie wirklich oben auf unterwegs sind, dass sie gar nicht merken, dass die Kraft Gottes sich nicht erweist in ihrem Leben. Sie ist nicht sichtbar. Sie reden vielleicht viel, aber wirklich erfahrbar ist sie in der Korinth-Gemeinde dann doch nicht. Und das kritisiert Paulus hier, wenn er sagt, das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Hey, ich komme zu euch, ich bin ein Vater, ich übernehme Verantwortung und ich werde mit euch sprechen. Und unter euch gibt es Aufgeblasene, die erzählen viel, die schwätzen viel, aber da passiert recht wenig. Und diese mangelnde Kraft, die beschreibt Paulus im nächsten Kapitel. Wir werden da jetzt nicht reingehen, aber Paulus geht direkt in den Vers 1 im Kapitel weiter, indem er sagt, überhaupt hört man, dass Unzucht, also sexuelle Unmoral unter euch ist. Und zwar eine solche Unzucht, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet. Also die selbst dort nicht stattfindet, die Gott nicht kennt. Das passiert bei euch. Also meine Lieben, ihr seid ziemlich aufgeblasen. Und ich sehe meine aufgeblasenen Kinder. Und ich bin bereit, euch zu korrigieren, euch eure Aufgeblasenheit auch wirklich zu zeigen. Hey, wo ist die Kraft und die Wirkung des Geistes Gottes? Ich sehe sie nicht. Ich höre ganz viel Gerede, vielleicht ganz viel Geschwafel und Geschwätz. Aber die Wirkung des Heiligen Geistes in eurem Leben sehe ich nicht, weil bei euch gehen Dinge ab. Das geht gar nicht. Und deswegen sende ich euch jemanden, meinen Timotheus, der euch nochmal erinnern soll. Und es ist interessant, was er hier macht. Er sagt, ich sende euch mein geliebtes Kind. Vater, Kind hatten wir eben gerade, Vater, Kind. Er sagt auch, die Korinther sind seine Kinder. Jetzt sendet er ihnen einen Timotheus und sagt, das ist auch mein geliebtes Kind. Aber dort macht er etwas, was er bei den Korinthern nicht gesagt hat. Er sagt, er ist nicht nur mein geliebtes Kind, sondern Timotheus ist mein geliebtes und treues Kind im Herrn. Geliebt und ein treues Kind. Warum bringt er diesen Begriff? In Kapitel 4 hat er gerade damit angefangen, dass er sagt, übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden wird. Wir sind auf der Suche nach Glaubensvorbildern, die auch in Treue leben und diese Eigenschaften der Glaubensvorbilder auch ausleben. Und jetzt sende ich euch ein Kind von mir, der verbunden ist mit mir, der nicht einfach nur schwätzt, sondern treu ist, ein treuer Verwalter der Geheimnisse Gottes. Und den sende ich zu euch, quasi wie ein Beweis, den ich euch mitschicke, ein Attest dafür, was möglich ist. Und diesen Timotheus schicke ich zu euch. Und das ist möglich, meine Lieben. Ihr seid meine Kinder und ich möchte euch erziehen, ich möchte euch auf den geraden Weg bringen. Also zusammengefasst, drei Eigenschaften, die der Text uns zeigt. Glaubensvorbilder sind von Christus allein abhängig und nicht von anderen oder von sich selbst. Glaubensvorbilder sind opferbereit für Jesus und Glaubensvorbilder übernehmen Verantwortung. Die Frage an uns jetzt, wenn wir gleich in die DNA-Gruppen gehen, kennen wir solche Glaubensvorbilder unter uns? Kennen wir solche unter uns? Und die zweite Frage, sind wir selbst schon zu solchen Glaubensvorbildern geworden? Ich weiß, niemand wird das so einfach so sagen, ich bin Glaubensvorbild. Aber seid mutig, dort, wo ihr Dinge selber schon bei euch erlebt, Entwicklungsprozesse, sie zu nennen, wo ihr merkt, ja, da hat Gott mich verändert. Zur Ehre Gottes sage ich es. Ich bete jetzt noch zum Abschluss und segne euch für eure Zeit in den DNA-Gruppen und hoffe, dass wir einen guten Austausch haben und Gott uns in diese Glaubensvorbilder verwandelt. Herr, ich danke dir für 1. Korinther 4 und ich danke dir, dass es so praktisch ist. Danke dir für diese väterliche Art und Weise von Paulus, Klartext hineinzusprechen. Und es ist auch Klartext für mich. Und ich beuge mich unter diesen Text und möchte dich bitten, Herr, verwandle mich in ein Glaubensvorbild, damit du geehrt wirst und damit andere Menschen gedient ist, Herr. Tu das nicht nur mit mir, sondern mit unserer gesamten Gemeinde und alle, die uns zuschauen, alle, die mit uns auf diesem Weg sind. Wir wollen mehr von dir, Herr, deine Gegenwart und deine Kraftauswirkungen sehen. Heiliger Geist, erfülle uns ganz und gar. Amen. Musik.